Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Protest gegen Rechtsextremismus hat heute noch deutlich mehr Menschen mobilisiert als gestern. In Berlin demonstrierten nach Angaben der Polizei 160.000 Menschen auch gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD. Der Zug führte vom Reichstag durch den Tiergarten bis zur CDU-Zentrale. Auf der Kundgebung sprach unter anderem der Publizist Michel Friedmann, der wegen des Vorgehens von Union-Kanzlerkandidat Merz in der Migrationspolitik aus der CDU ausgetreten ist.
Alle zusammen gegen den Faschismus!
Gegen den Faschismus rufen die Demonstranten in Richtung Parlament. Hier hatte die Union vergangene Woche gemeinsam mit der AfD abgestimmt. An vielen Orten und auch hier in Berlin demonstrieren deswegen mehr als 100.000 gegen den Kurs von Friedrich Merz, gegen die AfD und gegen einen Rechtsruck im Land. Auch Grüne und SPD-Parteispitze sind vor Ort. Lars Klingbeil ist besorgt, dass Merz wieder mit der AfD abstimmen würde.
Ich habe große Zweifel daran, weil er es mehrere Male jetzt in der Woche getan hat, weil er auch ja sehr klar gesagt hat, er würde es wieder tun. Er würde wieder diesen Weg gehen, gemeinsam mit der AfD Stimmen zu suchen. Und da ist Vertrauen verloren gegangen.
Derweil besichtigt Friedrich Merz die CDU-Parteitagshalle auf dem Berliner Messegelände. Morgen soll hier über ein Sofortprogramm abgestimmt werden. Darin auch die Migrationspläne von Merz, unter anderem die Zurückweisungen an der Grenze von Menschen ohne Einreisepapiere, die sich auch laut Umfragen eine Mehrheit der Deutschen wünscht. Mit wem will die Union das umsetzen?
Es wird keine Zusammenarbeit von uns mit der AfD geben. Wir kämpfen für politische Mehrheiten in der breiten Mitte unseres demokratischen Spektrums.
Doch gerade nach den hitzigen Debatten, nach den Abstimmungen der Union mit der AfD, dürfte das Zusammenfinden schwieriger geworden sein, sagen Meinungsforscher.
Die Gräben zwischen den Parteien werden natürlich durch diese Vorgänge aktuell noch tiefer, als sie eh schon sind. Und von daher wird es auch schwieriger werden, nach der Wahl Brücken über diese Gräben zu bauen. Und das ist von daher durchaus eine schwierige Entwicklung.
Und so wünscht sich auch der grüne Landwirtschaftsminister im ARD-Bericht aus Berlin.
Dass wir so miteinander reden, dass wir uns am Tag nach der Wahl nicht erst mal entschuldigen müssen und die Gräben so tief sind, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten können. Sonst steuern wir geradezu in österreichische Verhältnisse hin. Da möchte ich aber nicht landen. Ich würde gerne in Deutschland bleiben.
Erstmal aber sind es noch 3 Wochen bis zur Bundestagswahl.
Beim Thema Migration verschärft sich das gesellschaftliche Klima. Das zeigt sich offenbar auch an einem Anstieg von Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte. Im vergangenen Jahr wurden 218 solcher Straftaten registriert. Davon waren 28 Gewalttaten, wie das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage der Linken im Bundestag mitteilte. 2023 hatte die Gesamtzahl bei 167 Übergriffen gelegen. Kanada, Mexiko und China haben empört darauf reagiert, dass die USA Sonderzölle gegen sie erheben. Präsident Trump hatte gestern, wie angekündigt, entsprechende Verordnungen erlassen. 25% Zoll auf fast alle Produkte aus Kanada und Mexiko und 10% auf Waren aus China. Trump hatte von den 3 Ländern unter anderem gefordert, den Handel mit Drogen stärker zu bekämpfen. Mehr zu den Reaktionen jetzt von unseren Korrespondenten.
Kanada gibt sich kämpferisch und kündigt Zölle in gleicher Höhe an wie die USA. 25% unter anderem auf Bier, Bourbon, Holz und Haushaltsgeräte sowie auf Orangensaft aus Trumps Wahlheimat Florida. Premierminister Trudeau fordert seine Bürger auf, heimische Produkte zu kaufen und geplante Urlaube in den USA zu überdenken. Gleichzeitig will er sich in Handelsfragen enger mit Mexiko abstimmen und warnt vor einem Bruch der langjährigen Beziehungen zwischen den USA und Kanada.
Mexiko fürchtet um seine Standortvorteile. Etwa 80% der Waren gehen von hier zum Nachbarn in die USA. Daran hängen Millionen Jobs. Präsidentin Sheinbaum droht nun mit Gegenzöllen, nennt aber noch keine Details. Und sie wehrt sich gegen Trumps Vorwurf, ihre Regierung habe eine Allianz mit den Kartellen und tue zu wenig gegen den Drogenhandel. Auch die gut 2100 deutschen Unternehmen in Mexiko sorgen sich. Autobauer wie VW und Audi betreiben hier Werke. Für sie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Viele hier hoffen nun, dass sich die Zölle schnell mit Verhandlungen aus der Welt schaffen lassen.
Die erste Reaktion der chinesischen Staats- und Parteiführung auf die Pauschalzölle von 10% wirkt eher verhalten. Peking will eine Klage bei der Welthandelsorganisation einreichen. Das ist der einzig konkrete Punkt. Details zu möglichen Gegenmaßnahmen gibt es nicht. Die kommunistische Führung will eine Eskalationsspirale mit dem US-Präsidenten vermeiden und hofft offenbar auf Gespräche. Denn die chinesische Wirtschaft steckt in einer anhaltenden Krise und ist abhängig vom US-Markt. In kein anderes Land verkauft sie mehr Waren. Peking kann es sich nicht leisten, dass sich der Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt noch weiter verschlimmert.
Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll einsetzen, das hat sich die EU auf die Fahnen geschrieben. Sicherstellen sollen das neue Regeln, die von heute an in Kraft treten. So ist der Einsatz von KI-Programmen verboten, die soziales Verhalten bewerten. Auch die Gesichtserkennung durch KI im öffentlichen Raum, etwa durch Videoüberwachung, ist nicht erlaubt. Ausnahmen gelten aber für die Polizei und andere Sicherheitsbehörden, wenn sie schwere Straftaten aufklären wollen. Bei einem Raketenangriff auf eine Notunterkunft in der russischen Stadt Sucha sind mindestens 4 Menschen getötet worden. Sucha liegt im Gebiet Kursk und wird von ukrainischen Truppen kontrolliert. Unter den Trümmern des Hauses werden weitere Opfer vermutet. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig, für den Angriff gestern verantwortlich zu sein. Nach fast genau 3 Jahren Kampf gegen die russischen Angreifer fehlen der Ukraine inzwischen Soldaten. Jetzt wird im Land darüber diskutiert, ob das Wehrpflichtalter gesenkt werden sollte.
Ukrainische Soldaten trainieren in der Region Donetsk für ihren Kampfeinsatz. Insbesondere hier im Osten rückt die russische Armee weiter vor. Um sich erfolgreich zu verteidigen, braucht die Ukraine dringend mehr Kämpfer. Deshalb wächst der Druck, das Einberufungsalter in die Armee von derzeit 25 auf 18 Jahre zu senken. Das fordern unter anderem die USA als größter militärischer Unterstützer. Wenn ein 18-Jähriger in den Krieg gehen will, dann sollte er sich dafür entscheiden können. Wenn er es bewusst will und versteht, dass er es mit 18 Jahren tun kann, dann gibt es kein Problem. Es aber für alle zur Pflicht zu machen, halte ich für falsch. Die Mehrheit im Land ist gegen eine Wehrpflicht aller Männer ab 18 Jahren. Denn die Ukraine steckt auch in einer Demografiekrise. In keinem Land der Welt ist die Geburtenrate niedriger und die Sterblichkeit höher. Auch die ukrainische Führung lehnt im ARD-Interview eine Wehrpflicht ab 18 Jahren ab. Stattdessen sollen junge Männer künftig mit befristeten Verträgen für den Armeedienst motiviert werden. Und mit der Erlaubnis, im Anschluss frei ein- und auszureisen. Wir sprechen über einen Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr. Mit einem klaren, garantierten Zeitraum, der im Vertrag festgelegt ist. Und auch mit einer Ausbildung, die dem Bürger garantiert wird, um zu verhindern, dass ein unvorbereiteter Soldat an die Front geht. Bisher haben die Verträge ukrainischer Soldaten keine zeitliche Begrenzung. Auch die Qualität der Ausbildung steht in der Kritik. Mit den neuen Verträgen hofft die Ukraine auf Zehntausende neue Rekruten.
Nach dem Machtwechsel in Syrien hat die neue Führung versichert, dass niemand aufgrund seiner Herkunft verfolgt werde. Doch Minderheiten im Land bangen dennoch um ihre Zukunft. Dazu gehören auch die Alawiten. Der Großteil der Alawiten lebt im Westen Syriens, im Gebiet zwischen Latakia und Tartus. Etwa 12% der Syrer gehören dieser Glaubensrichtung an. Sie haben ihre Wurzeln im schiitischen Islam, während die Mehrheit der Syrer Sunniten sind. Auch der geflohene Präsident Assad ist Alawit. Während dessen Herrschaft stellten viele Alawiten die politische, militärische und wirtschaftliche Elite Syriens.
Unterwegs in den Bergen im Westen Syriens, dorthin, haben sich seit dem Sturz von Ex-Präsident Assad viele Alawiten zurückgezogen. Einige trauen sich vor der Kamera zu sprechen, erzählen uns, ihre Familienmitglieder, die in der Armee dienten, seien nach dem Machtwechsel im Dezember von Islamisten verschleppt worden. Wir wissen nichts über das Schicksal meines Sohnes. Seit 40 Tagen kein Telefonkontakt, keine Infos, gar nichts. Mein Mann wird vermisst. Wir wissen nichts über ihn. Sein Handy ist aus. Ich habe nur gehört, er soll in einem Gefängnis in Idlib sein. Verschleppt und gedemütigt. Videos auf Social Media sollen zeigen, wie islamistische Kämpfer Alawiten auffordern, wie Hunde zu bellen. Viele Alawiten sprechen von einem Rachefeldzug der herrschenden Islamisten im Land gegen die Glaubensgemeinschaft, der auch Ex-Präsident Assad angehört. Einige Alawiten hatten über Jahrzehnte von der Nähe zur Herrscherfamilie profitiert, bekamen pompöse Anwesen und hohe Positionen im Militär. Aber nicht alle Alawiten seien pro Assad gewesen, meint Susanne Mahfouz. Das Militär war für viele Familien die einzige Möglichkeit für ein Einkommen. Ihr Bruder, ein ehemaliger Offizier, sei nun untergetaucht. Die meisten ehemaligen Soldaten haben Angst. Und wenn du Alawit bist, ist deine Angst jetzt noch viel größer. Viele Alawiten fürchten um ihre Sicherheit im neuen Syrien. Den Worten der herrschenden Islamisten, die sich öffentlich zu religiöser Toleranz bekennen, trauen sie nicht.
Und damit zum Sport. In der Fußball-Bundesliga bleibt Bayer Leverkusen weiter an der Tabellenführer München dran. Die Rheinländer gewannen am Abend gegen Hoffenheim mit 3:1. Das zweite Sonntagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Wolfsburg endete unentschieden.
Wolfsburg in den schwarzen Trikots zeigt von Beginn an, dass es eines der besten Auswärtsteams der Liga ist. Joachim Mähle verpasst die frühe Führung nach 3 Minuten. Frankfurt mit insgesamt 4 Wechseln im Vergleich zur Niederlage in der Europa League. Ansgar Knauf prüft Grabara im Wolfsburger Tor. Schon nach einer Viertelstunde muss Frankfurt auf Robin Koch verzichten. Der prallt unsanft mit der Schulter auf. Und das Fehlen des Abwehrchefs macht sich bemerkbar. Kurz nach der Pause sind sich Trapp und Tuta nicht einig. Amura schlängelt sich noch dazwischen. 0-1, 50. Minute. Letztendlich sogar ein Eigentor von Tuta, der den Ball noch unglücklich abfälscht. Frankfurt danach besser. Nach dem Abgang von Omar Mamouche lastet der Druck auf Hugo Ekitike, der Franzose mit der besten Chance der Frankfurter bis dahin. Es sind aber die Einwechselspieler, die für den Ausgleich sorgen. Der 19-jährige Bahoya auf den 19-jährigen Chan Usun, sein drittes Joker-Tor zum 1:1. Frankfurt 2025 in der Liga weiter ungeschlagen, aber mit dem zweiten Unentschieden in Folge.
Die Tabelle auf Platz 1 München, 6 Punkte dahinter Meister Leverkusen. Es folgen Frankfurt, Leipzig und Stuttgart. Wolfsburg ist 10. in der Abstiegszone Heidenheim vor Kiel und Schlusslicht Bochum. Dänemark ist und bleibt die Nummer 1 im Männerhandball. Am Abend sind die Dänen in Oslo zum 4. Mal nacheinander Weltmeister geworden. Das Finale gegen Kroatien gewannen sie mit 32:26. WM-Rang 3 sicherte sich Frankreich. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Nathalie Armbruster hat in der nordischen Kombination in Seefeld den Gesamtsieg errungen. Das Seefeld Triple war erstmals auch für Frauen ausgetragen worden.
Diese Trophäe zu gewinnen bedeutet viel. Nathalie Armbruster ist die erste Nordic Combined Trippelsiegerin bei den Frauen. Eine Trophäe, die bei den Männern schon lange als extrem erstrebenswert gilt.
Das ist das erste legendäre Trippel und ich habe es gewonnen, aber irgendwie ist noch nicht ganz bei mir angekommen.
Die Abiturientin zeigt auch am dritten Tag einen weiten Sprung. Die 53 Sekunden Vorsprung vor der zweitplatzierten Norwegerin Westvold Hansen brachte Armbruster souverän ins Ziel, deutsche Fahne inklusive.
Der Moment, den werde ich mit Sicherheit für immer im Gedächtnis behalten, wie ich da mit der Fahne über die Ziellinie laufe.
Diesen Moment wird Vinzenz Geiger nie vergessen.
Es wird die Zielgerade, auf der sich alles entscheidet. Geiger oder Rieber, Rieber oder Geiger. Vinzenz Geiger gewinnt!
Für Vinzenz Geiger der erste Erfolg beim Nordic Combined Triple. Der letzte deutsche Sieg ist 8 Jahre her. Gewonnen von seinem jetzigen Trainer Erik Frenzel, dem König von Seefeld, der nun einen Nachfolger hat.
Jedes Jahr wird in der kleinen Stadt Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania das Murmeltier Phil zum Winterwetter befragt. Der berühmte Murmeltiertag. Diesmal lautet Phils Prognose, dass die kalte Jahreszeit in den USA noch 6 Wochen andauern wird. Wie es bei uns weitergeht, dazu die Vorhersage für morgen, Montag, den 3. Februar.
Auch die neue Woche beginnt unter Hochdruckeinfluss mit teilweise zähen Nebelfeldern und Sonnenschein. Im Norden und Süden gibt's heute noch gebietsweise Nebel oder Hochnebel, im Nordosten auch Wolken, sonst oft klar, aber später breiten sich regional wieder neue Nebelfelder aus. Die können sich morgen teilweise zäh oder den ganzen Tag halten, vor allem im Süden, abseits davon wieder viel Sonnenschein. An der See heute Nacht knapp über 0 Grad, sonst leichter bis mäßiger Frost. Morgen vielerorts wieder nur niedrige einstellige Gewerte im Dauergrau nicht mehr als 0 Grad. Auch Dienstag gibt's teils hartnäckige Nebel- und Hochnebelfelder, teils Sonnenschein. In den folgenden Tagen ist Richtung Norden und Osten etwas Regen oder Schnee möglich, sonst ändert sich wenig an dem ruhigen und teilweise freundlichen Hochdruckwetter.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es darum, ob das Team Merz mit dem CDU-Sofortprogramm wieder in die Offensive gelangen kann. Außerdem fragen wir, ob die Gegenwehr gegen die US-Sonderzölle Donald Trump zum Einlenken bringen könnte. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.